Geschwister und Freunde, ich weiß nicht, ob Sie schon einmal fasziniert waren vom prophetischen Wort der Bibel. Nicht nur interessiert, sondern fasziniert, sodass Sie Mühe hatten, sich davon loszureißen. So ging es mir vor einiger Zeit mit Daniel 7. Sie wissen vielleicht, mindestens die Abonnenten von der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, falls Sie auch lesen, was Sie abonniert haben, dass da seit ein paar Jahren eine Auslegung läuft des Propheten Daniel von Professor Ernst Ferdinand Ströter, 1846 bis 1922. Er hat eine sehr gute und gründliche Auslegung des Propheten Daniel geschrieben zur Zeit des Ersten Weltkrieges, noch zum Teil vor Beginn des Ersten Weltkrieges, die heute noch nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat. Und ich ergänze das jeweils, schreibe es ab. Manche Worte muss ich ein bisschen umformen, manche Sätze ein bisschen kürzen oder in zwei, drei Sätze zerlegen. Der heutige Mensch ist kurzatmig, der kann so lange Sätze nicht mehr verdauen wie damals am Anfang des Jahrhunderts. Und es wird ergänzt durch neuere Auslegungen, ältere und neuere. Dexels Bibelwerk, Heinrich Langenberg, Wolfgang Jugel. Und gerade Daniel 7 hat mich so fasziniert, dass ich dachte, Herr, wenn du willst, gibt es eine Bibelstunde. Und es gab auch eine, die ich nun schon einige Male halten durfte. Am liebsten würde ich ein halbes Jahr nur noch über Daniel 7 sprechen. Eine wunderbare Prophetie. Ich könnte mir freilich auch denken, dass das eine oder andere in unserer Mitte denkt, wie schade eigentlich. Heute früh prophetisches Wort, wie schade. Ich hätte mir was anderes gewünscht, etwas Erbauliches für mein Herz. Der Herr ist mein Hirte und so weiter. Schade, jetzt bringt er prophetisches Wort, wie schade. Ihr Lieben, ich hätte Verständnis, aber ich würde darauf antworten, auch das prophetische Wort enthält sehr viel Erbauung, vielleicht mehr indirekt als direkt. Denn wenn wir sehen, wie das große Weltgeschehen, der Weg der Völker, alles eingebettet ist, im Großen und im Kleinen, in Gottes Ratschluss und Plan und Vorsatz, dann liegt ja darin mit einbeschlossen, Herr, du führst auch mein kleines Leben bis ins Detail, dir entgeht gar nichts. Diese starke Erbauung liegt im prophetischen Wort mit drin. Nun hören wir zuerst einmal die Verse 1 bis 8 aus Daniel 7. Und wir werden sicher erstaunt sein, was im prophetischen Wort manchmal in einem Satz, in einer kurzen Bemerkung alles drin liegt. Und wir werden dann auch zu beachten haben, die Parallelität von Daniel 2 mit Daniel 7. Also jetzt die ersten 8 Verse aus Daniel 7. Ich habe die Elberfelder Bibel vor mir. Im ersten Jahre Belsazars des Königs von Babel sah Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Sache berichtete er. Daniel hob an und sprach, ich schaute in meinem Gesicht bei der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer, wühlten auf, erregten das große Meer oder stürmten wieder einander auf das große Meer los. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meere herauf, eines verschieden von dem anderen. Das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel. Ich schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. Und siehe, ein anderes, zweites Tier gleich einem Bären und es richtete sich auf einer Seite auf. Und es hatte drei Rippen in seinem Maule zwischen seinen Zähnen, und man sprach zu ihm also, stehe auf, friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe ein anderes gleich einem Pardel oder Panther, und es hatte vier Flügel eines Vogels auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, und Herrschaft wurde ihm gegeben. Nun noch zunächst die Verse 7 und 8. Nach diesem schaute ich in Gesicht in der Nacht, und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark, und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen, und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen, und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner Acht gab, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor, und drei von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen, und siehe, an diesem Horne waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redete. Also nebenbei bemerkt, eine Auslegung von Daniel 7 erscheint also im Laufe dieses Jahres in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Vorher kommt aber erst noch Kapitel 6. Ich habe die Korrekturen gelesen. Kapitel 6 und dann Kapitel 7. Sie können also, was ich heute sage, nicht wörtlich, aber sinngemäß von Ströter und anderen im Laufe des Jahres nachlesen, wenn Sie möchten, in Gnade und Herrlichkeit. Es gibt auch eine sehr gute Daniel-Auslegung von dem Theologen Gerhard Meyer in Tübingen. Ich staune, was er da auf 400 Seiten zusammengetragen hat. Sehr gut, sehr reichhaltig. Und doch ist noch ein kleiner Unterschied zwischen den Auslegern von Anfang dieses Jahrhunderts und einem E.F. Ströter und den heutigen Auslegern. Die heutigen Ausleger sind sehr sachlich, sehr sachlich. Und die Ausleger wie E.F. Ströter hatten noch etwas anderes, das den heutigen Auslegern in ihrer so großen Sachlichkeit im Allgemeinen fehlt, nämlich aus dem Herzen kommende Glaubenszeugnisse, wie etwa Ströter, den Gott rühmt, wie er fertig wird mit einem Nebukadnezar. Diese Glaubenszeugnisse, das fehlt etwas, dazu sind die heutigen zu sachlich in unserer so sachlichen Zeit. Nun, Daniel 7, Vers 2. Achten wir zunächst einmal auf die eine kleine Bemerkung und versuchen wir dahinter zu kommen, was alleine da drin steckt. Die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Mag sein, dass darunter das Mittelmeer zu verstehen ist, aber das wäre natürlich auch wieder nur ein Bild für etwas anderes. Die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Die Sprache der Prophetie und die Sprache der Apokalyptik ist weithin Bildersprache. Von Heinrich Langenberg gibt es ja ein Buch, die prophetische Bildsprache der Apokalypse, für nur 15 Mark. Wer also besonders die Bildsprache des letzten Buches der Bibel kennenlernen möchte, der hat da ein treffliches Buch, kann er sich beschaffen, von Heinrich Langenberg, dem Ausleger, den ich vor etwa 10 Jahren mal in Hamburg besuchte, kurz vor seinem Tode. Er wurde ja etwa 96 Jahre alt. Ja, die Offenbarung hängt ja sehr eng zusammen mit Daniel. Wer das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, verstehen will, tut gut daran, sich zunächst einmal mit Daniel zu beschäftigen. Und auch die Bildsprache der Apokalypse, der Offenbarung und die Daniels, die sind sehr eng verbunden. Da müssen wir natürlich bei einem solchen Satz fragen, was ist denn das Meer und was ist das Wind? Die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Meer oder Wasser kann ein Bild sein für Trübsal. Aber in der Sprache der Prophetie ist Meer und Wasser ein Bild für die Völker. Siehe Buch der Offenbarung, Kapitel 13 oder 17. Mit dem Meer ist das Völkermeer gemeint. Und was sind nun Winde? In Epheser 4, Vers 14 werden wir einmal ermahnt, dass wir nicht Menschen sein möchten, als Glieder der Gemeinde Jesu, die sich hin und her treiben lassen von jedem Winde der Lehre. Da ist jemand kurz zum Glauben gekommen und hat in dem Herrn Jesus seinen Erlöser gefunden. Da kommt aber leider ein Besuch, da klingelt es an der Haustür, ein Mormone. Und labile Menschen fallen dann leicht auf so etwas herein. Oder auch Menschen in kritischen Situationen. Ich hörte irgendwo in Süddeutschland von einer Frau, gerade hat sie ihr Mann verlassen. Eine Situation, wo man irritiert, schockiert, labil ist und dann kommt da so ein Zeuge Jehovas und lädt sie so herzlich ein zu ihren Versammlungen und in ihrer kritischen Lage, was macht sie? Sie geht natürlich dorthin und ist ein treues Mitglied der Zeugen Jehovas. Von der Kirche kam halt niemand, zu der sie gehörte oder wusste es auch nicht um ihre kritische Lage. Da kommt gerade so jemand und lädt sie so herzlich. Das ist natürlich eine Gefahr. In kritischen Situationen oder in einer gewissen inneren Labilität, heute kommt ein Zeuge Jehovas, morgen kommt ein Mormone und wer weiß ich, was alles kommt. Ja, bitte, wo ist Ihre nächste Versammlung? Statt dass wir ganz nüchtern am Wort bleiben und da einen festen Stand in Christo gewinnen. Winde sind Lehren Nun, hier geht es in Daniel 7, Vers 2 nicht um Lehren in der Gemeinde Gottes, die da eindringen möchten, sondern hier geht es um Winde, Lehren, Weltanschauungen, Ideologien, die wiedereinander losstürmen auf das große Meer der Völker. Weltanschauungen, Ideologien wühlen das Meer der Völkerwelt auf. Wechsels Bibelwerk hat übersetzt, sie stürmten wiedereinander von den vier Winden. Ich schaue manchmal auf die Wetterkarte, das machen wir sehr gern zu Hause und sehr häufig. Ich habe erst vor ein paar Jahren gelernt, dass beim T-Tiefdruckgebiet sich die Luftströmungen linksrum bewegen und bei Hochdruck rechtsrum, was Sie hoffentlich alle wissen, damit Sie die Wetterkarte besser verstehen. Und da kann es natürlich passieren, dass auch mal zwei Luftströmungen wiedereinander stehen. Vor 14 Tagen oder 3 Wochen, da musste es sich entscheiden, wer gewinnt, wer siegt. Die milde Südwestluft oder die kalte Nordostluft. Nordost hat gesiegt über Südwest und so haben wir eine gewisse Kälte bis auf den heutigen Tag. Manchmal prallen gerade über Deutschland solche Strömungen gegeneinander. Und wenn wir uns dann noch vorstellten, dass dann gleichzeitig noch von West und Ost noch weitere Strömungen gleichzeitig prallten, mehrere Tiefdruckgebiete zusammenstoßen, das gibt dann Turbulenzen, das gibt heftige Turbulenzen. Das ist aber nur ein Bild für das, was in der Geisterwelt geschieht. Die 4 Winde des Himmels, 4, nicht nur 2, stürmten wiedereinander von den Himmelsrichtungen. Da gibt es also dann Winde, Lehren, Ideologien, die sind diametral einander entgegengesetzt, wie Kommunismus und Kapitalismus. Da gibt es aber auch noch andere Himmelsrichtungen. Da gibt es zum Beispiel den Islam, der weder von dem einen noch von dem anderen was hält. Und so könnte man eine ganze Reihe von Ideologien, Weltanschauungen, gerade wieder auch in der heftig bewegten Gegenwart feststellen. Kapitalismus, Kommunismus, Islam, Judentum, Christentum, Konservativismus, Modernismus, Demokratismus, Pazifismus, Militarismus, Terrorismus, Liberalismus, Extremismus, Ismus, Ismus, Ismus. Das gibt natürlich heftige Turbulenzen und da wundern wir uns gar nicht, dass die Völkerwelt gerade wieder in der Gegenwart heftig bewegt ist. Und es gibt Länder, wo sich das dann besonders chaotisch auswirkt, wie unter einem starken Tiefdruckgebiet, so etwa zum Beispiel im Libanon oder Iran-Irak und anderswo. Bruder Arthur Muhl hat schon öfter auf Daniel 10, Vers 13 hingewiesen und hat gesagt, wenn droben in den unteren Himmelsregionen, da wo die Fürsten über die Völker gesetzt wird und sogar der Fürst der Gewalt der Luft, der Satan, und dann die Fürsten über die einzelnen Königreiche, Engelfürsten, die über die einzelnen Völker gesetzt sind, Michael, Gabriel, aber auch ein Fürst von Persien, Daniel 10, Vers 13. Wenn die dort oben wiedereinander sind, wie können wir dann erwarten, dass auf Erden Ruhe und Frieden herrscht, wenn die Engelfürsten, die über die Völker gesetzt sind, nach Daniel 10, Vers 13, da oben heftig miteinander streiten? Ja, das ist wohl wahr. Und nun erhebt sich ja die Frage, ob nicht wenigstens in der Endzeit die heftigen Turbulenzen in der Völkerwelt etwas nachlassen werden, weil es doch heute so viele friedlich gesonnene Menschen gibt und weil so viel für Frieden demonstriert wird. Manche Urteile über die Friedensbewegung klingen etwas hart in meinen Ohren. Ich freue mich zunächst einmal, wenn für Frieden demonstriert wird und denke zurück an Hitler, als ich jung war. Da wurde nicht für den Frieden demonstriert, sondern da brüllte das Radio Bomben auf England. Kennen Sie das Lied noch? Und bin doch froh und sehe darin einen Fortschritt, wenn man Frieden will. Und ich sage immer wieder, wir haben reichlich Gelegenheit, in Ehen, Familien, Gemeinden, Arbeitsplatz und überall Friedensstifter zu sein. Reichlich Gelegenheit, machen wir Gebrauch davon. Aber vor einer Illusion müssen wir uns hüten, als könnten wir die Welt jetzt vor der Wiederkunft Christi in ein Friedensparadies verwandeln. 2 Dinge stehen nach dem prophetischen Wort unverrückbar fest. A, der Raubtiercharakter der Nationen und B, der Auswahlcharakter der Gemeinde Jesu. der Raubtiercharakter der Nationen, das zeigt ja gerade Daniel 7, und der Auswahlcharakter der Gemeinde. Nur wenn wir das fest im Blick behalten, können wir unsere Zeit verstehen und werden bewahrt vor Illusionen. Nein, vor der Wiederkunft Christi werden die Turbulenzen in der Endzeit zunehmen und nicht abnehmen auf dem Meer der Völkerwelt. Das hat ja auch unser Herr Jesus in seiner Endzeitrede in Lukas 21 ganz deutlich gesagt. Lukas 21, 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen. Auch hier haben wir Nationen, Wasserwogen. Und wir wissen, woher das brausende Meer kommt, durch die Winde, durch die vier Winde des Himmels, durch die Ideologien, die von allen Seiten aufeinander prallen. Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, in dem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Wir leben doch in einer Zeit, in der genau dies zutrifft. Brausendes Meer, Wasserwogen, Ratlosigkeit bei der Menge der Ratgeber, Angst bei den breiten Massen und immer neue Ursachen für Angst gibt es. Große Seuchen und Waffentechnik und was immer wieder Erdbeben hin und her und was immer wieder Anlass zur Angst gibt. Aber wir wollen in diesem Zusammenhang auch bitte noch ein Wort aus Psalm 65 hören. Psalm 65, Vers 8 oder unrevidierte Elberfelder, Vers 7 in Psalm 65. Der da stillt das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wasser und das Getümmel der Völkerschaften. Das ist unser Gott und unser Herr Jesus Christus. Er und er allein kann stillen das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen, das Getümmel der Völkerschaften. Das hat ja der Herr Jesus im Kleinen äußerlich einmal vordemonstriert, als er hier im Fleische auf Erden war, durch die Sturmstillung. Sei still. Die Geschichte kennen wir, kennen schon die Kinder aus den Malbüchern und Kinderbibeln. Die Sturmstillung Jesu. Ein Wort spricht er, sei still, verstumme. Der Wind legt sich und der See ist still. Ein Bild für das, was er im Großen tun wird, wenn sein Reich beginnt, dann spricht er auch nur ein Wort, sei still und verstumme. Und die Winde, die Ideologien, Militarismus und Islam und was es alles sei, Terrorismus und was ich vorhin alles aufgezählt habe, eine große Stille. Die Winde sind still, die Ideologien, die können sich nicht mehr austoben. Und auch in den unteren Himmeln, da sind nicht mehr die Engelfürsten einer gegen den anderen. Still mit den Engelfürsten, still mit den Ideologien, die auf das Meer losstürmen. Und dann ist auch Stille unter den Völkern. Das bringt unser Herr Jesus nur er fertig. Wir staunen, was für eine treffende Beschreibung unserer Zeit wir allein in Daniel 7, Vers 2 in diesem einen Satz haben. Dann Daniel 7, Vers 3. Und vier große Tiere, vier Bestien stiegen aus dem Meere herauf, eines verschieden von dem anderen. Als Professor Ströter seine Daniel-Auslegung schrieb und kam an das Kapitel 7, da hatte gerade der Erste Weltkrieg begonnen, August 1914. Und da hatte er gerade den geeigneten geschichtlichen Hintergrund, der die Dinge dann umso dramatischer erscheinen ließ in der damaligen Zeit. Und Ströter fragte zu Daniel 7, Vers 3, ist das Ergebnis des gegenwärtigen Weltlaufs mit seiner gepriesenen Kultur, Zivilisation, Menschheitsverbrüderung und Weltverbesserung? Ist das Ergebnis? Vier gräuliche Bestien steigen aus dem Völkermeer herauf? Da hatte er gerade den geeigneten geschichtlichen Hintergrund, Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Nun etwas zur Parallelität von Daniel 2 und Daniel 7. Ich glaube an die Parallelität dieser beiden Kapitel. Was soll das heißen? Ich glaube, dass das parallel läuft, wenn in Daniel 2 uns vier verschiedene Reiche genannt werden, die der Reihe nach kommen sollen, und wenn in Daniel 7 uns vier verschiedene Reiche genannt werden. von Nebukadnezars Tagen bis zur Wiederkunft Christi nach Gottes Plan 4 Reiche, nicht 5 und nicht 6. Ich habe auch schon Auslegungen gesehen, wo man gemeint hat, das läuft nicht parallel, sondern das sei um eins verschoben. Es hat mich aber nicht überzeugt. Es spricht vieles dafür, wie wir sehen werden, dass die vier Reiche von Daniel 2 genau den vier Reichen von Daniel 7 entsprechen. Daniel 2 wurde ja ausführlich ausgelegt in Gnade und Herrlichkeit vor anderthalb oder zwei Jahren. Die Hefte sind noch da. Nun hören wir einmal aus Daniel 2 die Verse 31 bis 34. Auch da staunen wir, was in wenig Worten und einfachen Bildern der Geist der Weissagung auszudrücken vermag. Daniel 2, 31 bis 34. Du, o König, sahst und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Golde, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Die Frage, die heute so viele Menschen umtreibt, schaffen wir es endlich? Wir müssen es doch schaffen. Es müsste doch zu schaffen sein, mit allem guten Willen, mit Demonstrieren und so weiter, dass wir von den Atomwaffen wegkommen und dass wir diese Welt zu einem Friedensparadies machen. Wir müssen das machen. Alles kommt auf uns an, schrieb Franz Alt in dem Buch Frieden ist möglich. Ich habe nichts gegen Franz Alt, mag ein tüchtiger Fernsehmoderator sein, ich weiß es nicht. Aber er irrt in dem Moment, wenn er sagt, im Blick auf das prophetische Wort, alles kommt auf uns an. Er hat geschrieben, ich sah ein Bild von Jesus. Jesus ohne Hände und unter dem Bild stand, ich habe keine Hände als die euren. Das mag ja ein gutes Bild sein, wenn es geht um Aufforderung zu christlicher Nächstenliebe, Diakonie. Wenn ein altes Mütterchen auf der Straße zusammenbricht, dann kann ich nicht beten, Herr, schick einen Engel. Dann kommt es wirklich in dem Moment auf mich an. Es gibt Situationen, da haben wir zuzugreifen. Das ist richtig. Aber falsch ist es, im Blick auf das Kommen des Friedensreiches Gottes sozusagen, alles kommt auf uns an. Und ich sage gern so, der Prophet Daniel, der Geist der Prophetie, der braucht, um die langen, langen Ausführungen von Franz Alt zu widerlegen und anderen, die ähnlich denken, in dem Punkt zu widerlegen, da braucht er nicht mehr wie zwei Wörtchen. Zwei Wörtchen reichen aus, um das zu widerlegen. In Daniel 2, 34, ohne Hände, haben wir gehört, ohne Hände. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände. Dieser Stein ist niemand anders als der, als er im Fleisch auf Erden wandelte, sagte, er sei der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, unser Herr Jesus Christus. Er und zugleich auch sein Reich. In Daniel 2 und Daniel 7, da betreffen die einzelnen Bilder verschiedene Reiche und zugleich deren Häupter. Haupt des Reiches, der betreffende König und sein Reich gleich mit. Das ist die Doppelbedeutung vieler dieser Bilder. Und so auch der Stein. Der Herr Jesus ist der Stein und zugleich ist damit sein Reich bezeichnet, das dann die ganze Erde füllt. Ohne Hände, Hände weg, sagt der große Gott, wenn es geht um das Kommen meines Reiches. Das mache ich zu meiner Zeit. Ihr könnt die Hände falten zum Gebet, aber ihr könnt es nicht zu Wege bringen. Das kann nur ich. Wie ich vorhin sagte, nur der Herr Jesus sagt ein Wort, still, verstumme und dann ist Friede auf Erden. So wie der Herr Jesus ja auch gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wohl für diese Welt, aber nicht von dieser Welt. Wörtlich, mein Reich ist nicht aus diesem Kosmos, es kommt nicht von unten her, es kommt von oben her, ohne menschliches Zutun. Das macht Gott zu seiner Zeit und wir haben den Eindruck, dass diese Zeit, dem Herrn sei Dank, nicht mehr allzu weit entfernt ist. In Daniel 9 wird uns der Traum berichtet, den der heidnische König Nebukadnezar hatte, den er vergessen hat und der ihm dann wieder in die Erinnerung zurückgerufen werden musste. Indem er den Traum nicht mehr wusste, forderte er ja erst von seinen Weisen, A, sagt mir den Traum und B, die Deutung, wenn nicht, werdet ihr alle umgebracht. Und Daniel und seine Genossen auch. Und da war es ja der junge Daniel, der in einem Glaubensgebet vor Gott ritt: Herr, du kannst verborgene Dinge offenbaren. Herr, du kannst mir das kundtun. Und Gott schenkt ihm den Traum und die Deutung. Und er tritt damit vor den König. Der heidnische König sah die Weltreiche von außen. Der heidnische König sieht in seinem Traum natürlich nicht so tief, wie Gott seinen eigenen Propheten blicken lässt. Gott lässt in Daniel 7 seinen eigenen Propheten das innere Wesen der Weltreiche blicken. Der heidnische König sieht die Außenseite der Weltreiche. Und wie ist die Außenseite der Weltreiche? Glänzend und sehr human. Deshalb hier in Daniel 2 die Gestalt eines menschlichen Körpers. Ein glänzendes Standbild von außergewöhnlichem Glanz. Oh ja, die Weltreiche sind von außen glänzend und sehr human, nicht wahr? Sind doch alles nette Leute, der Gorbatschow mit seiner Reisa oder auch der Reagan, die Nancy, nicht wahr? Da könnte man doch gut mal eine Tasse Kaffee mittrinken. Die Leute lächeln doch freundlich in die Fernsehkameras. Und auf diplomatischen Empfängen geht es glänzend zu. Wirklich glänzend und sehr human. Das ist die Außenseite aber nur. Und die innere Seite ist raubtierhaft und bleibt raubtierhaft. Und dieselben Leute, die so freundlich in die Fernsehkameras blicken, Anfang vergangenen Jahres hat ja sogar der Gorbatschow für die Amerikaner und Reagan für die Russen eine Fernsehansprache gehalten mit Friedenswillen, will ich Ihnen noch nicht einmal anzweifeln, dass Sie einen gewissen Friedenswillen haben unter der Last der Probleme, unter denen Sie heute stehen, von denen Tschernobyl nur eines ist und so weiter. Aber die gleichen Leute haben zu gleicher Zeit eine furchterregende Waffentechnik, die nie so schrecklich und furchtbar war, wie sie heute ist. Raubtierhaft. Wenn ich in Stuttgart in den Zoo gehe, dann kann man da im Zoo ja so fein die Tiere beobachten, Steinböcke und was es ist. Es gibt ja auch Tiere, die dann mit ihrem Geweih mal heftig aufeinander prallen, dann gehen sie auseinander, dann ducken sie sich, dann versucht einer höher zu kommen als der andere, Moment Abstand, abwarten. Das ist doch ein treffendes Bild, wie auch die großen Mächte dieser Welt miteinander sich ducken und überlegen, was kann ich machen, um den anderen zu übervorteilen. Mal kommt es auch zu einem gewissen Zusammenprall. Raubtiermäßig. Der Charakter der Weltreiche ist und bleibt raubtierhaft. Ein russischer Ausleger, Gelesnow, hat sich vor Jahrzehnten auch mit dem Buche Daniel gründlich befasst. Und er hat darauf geachtet, die Metalle beim Standbild von Daniel 2, die nehmen ab an Wert. Gold, Silber, Erz, Eisen, Eisen und Ton gemischt. Die nehmen ab an Wert und nehmen ab an spezifischem Gewicht. Dieses Standbild steht auf sehr wackeligen Füßen. So kann man keinen Fernsehturm und auch kein Hochhaus bauen, dass man es oben ganz schwer macht und unten ganz leicht. Da würden die ja umkippen. Sie nehmen ab, die Weltreiche, an Wert und an Gewicht, nehmen aber gleich an Nützlichkeit, zugleich an Nützlichkeit zu. Denn Sie, liebe Hausfrauen, werden ja nicht alle Geräte zu Hause, mit denen Sie arbeiten, aus Gold haben, auch nicht unbedingt aus Silber, aber Erz und Eisen, und damit kann man schon besser hantieren in der Praxis. Und daraus zog nun Gelesnow einen Schluss. Was bedeutet das? Und er drückte sich etwa so aus: Zur Endzeit hin nimmt die Gesetzlosigkeit zu. Es geht abwärts in die Endzeit. Aber es gibt zugleich etwas. Als Tarnung dieser Abwärtsentwicklung gibt es auch eine Aufwärtsentwicklung. Kunst, Handel, Technik, Erfindung, Wissenschaft, das alles nimmt zu, nimmt stürmisch zu. Wir haben also eine Abwärtsentwicklung in die Gesetzlosigkeit, eine moralische Abwärtsentwicklung ganz schlimmer Art. Es geht immer chaotischer zu. Auf der anderen Seite haben wir eine Höherentwicklung in der Technik, im Erforschen des Mikrokosmos und Makrokosmos und was wir alles zu Wege bringen. Sicher wird man eines Tages eine Marsfahrt machen. Ob man noch weiterkommt aus dem Sonnensystem heraus, weiß ich heute noch nicht zu sagen. Manche schreiben es inzwischen in Büchern, dass man das Problem wohl auch eines Tages lösen wird, mit annähernder Lichtgeschwindigkeit das Sonnensystem zu verlassen. Wir haben eine erstaunliche Aufwärtsentwicklung, technisch, industriell, wissenschaftlich, Kunst, Handel und immer mehr Rechten der breiten Massen, wenigstens im Westen, schrieb Gelasnow, und auf der anderen Seite die Abwärtsentwicklung in die Gesetzlosigkeit. Und das alles schloss er aus diesen Metallen. Erstaunlich, was im prophetischen Wort drin steckt. Da haben wir es also mit vier Reichen zu tun. Das babylonische Weltreich, das neubabylonische chaldäische Weltreich Nebukadnezars. Zweitens ein geteiltes Reich, das medo-persische. Drittens das griechisch-mazedonische Alexanders des Großen und viertens das römische Reich einschließlich der Nachfolgestaaten Roms bis in die Endzeit. Und das wollen wir uns ein wenig im Einzelnen ansehen und dabei vergleichen Daniel 2, Daniel 7. Gott ist ein Gott, der sogar seine Feinde ehrt und ihnen eine gewisse Würde und Macht lässt, auch noch im gefallenen Zustand. Bruder Muhl hat oft darauf hingewiesen, der Satan ist immer noch der Fürst dieser Welt und der Gott dieses Äons, so wird er genannt. Und dieser Nebukadnezar, der wird genannt, Daniel 2,37, du, o König, du König der Könige, ein Titel Gottes und ein Titel Jesu, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Und ich sage gern so, Nebukadnezar hätte mit einer gewissen Berechtigung sagen können, was manche Könige, Präsidenten und Kanzler schon von sich gesagt haben, auch unter anderem Adenauer. Oh weh, was kommt nach mir? Oh weh, wenn ich mal nicht mehr bin, was wird dann sein? Nach mir kann es ja nur noch abwärts gehen. Das hätte dieser Nebukadnezar mit einer gewissen biblischen Berechtigung sagen können. Nach mir geht's abwärts, nach dem Gold, da kommt kein Gold mehr, da kommt Silber, Erz, Eisen, Ton. Er muss ein erstaunlicher Herrscher mit erstaunlichen Fähigkeiten gewesen sein. Und es gibt ja in der Bibel eine Doppelsymbolik, negativ und positiv. Löwe oder Schlange kann Bezug haben auf den Satan, aber auch zu Jesus, erhöhte Schlange, Löwe aus Juda. Nebukadnezar ist auch in zweifacher Hinsicht eine symbolische, typische Gestalt hinsichtlich seiner Regierungsform, absolute Monarchie, ein Abbild Gottes hinsichtlich der Regierungsform. Denn auch der Herr Jesus wird mal nicht herrschen als demokratischer Herrscher oder auch nicht als Diktator, sondern als König von Gottes Gnaden, als absoluter Monarch. Hinsichtlich seines inneren Wesens aber ist dieser König ein Antichristenvorbild und sogar ein Abbild des Feindes. Nebukadnezar, König der Könige, Haupt von Gold, das babylonische Weltreich. Dem läuft parallel die erste Tiergestalt in Daniel 7, Vers 4. Da haben wir Löwen, einen Löwen mit Adlersflügeln. Wir wissen ja, wie bis in die heutige Zeit sich die Völker mit diesen Tiergestalten schmücken. Der deutsche Adler, der britische Löwe. Unter die zwei hätte Hitler gern die Welt aufgeteilt, den Briten das Wasser gelassen und den Deutschen den Landbesitz. Löwe mit Adlersflügeln. Und nun geht nach Daniel 7, Vers 4 mit diesem ersten Herrscher eine eigenartige Verwandlung vor sich. Ich schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. Ihr Lieben, das ist ja nichts anderes, als was in Kapitel Daniel 4 von dem großen König Nebukadnezar berichtet wird. Durch Gericht bringt Gott ihn dahin, dass er ein anderer Mensch wird, dass eine eigenartige Verwandlung mit ihm vorgeht. Gott zeigt in Daniel 4, was er fertig bringt im Gericht, auch mit einem Nebukadnezar. Gott wird mit jedem fertig. Ich sage gern, Gott wurde mit einem Nebukadnezar fertig. Er wird auch mit dir und mir fertig. Er wird mit jedem fertig. Er wird den
hochmütigen Stolz eines jeden Menschen brechen.
Und der Nebukadnezar lernt eine Lektion nach der anderen in Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4. Da haben wir jeweils am Ende des Kapitels einen gewissen Lobeshymne und ein Rühmen Gottes durch den Nebukadnezar. Und dieses Rühmen klingt immer besser. In Daniel 2 wird Nebukadnezar zu Schanden in der Weisheitsfrage, in Daniel 3 in der Machtfrage, in Daniel 4 in der Frage der ganz persönlichen Herzensüberhebung. Und er ist aber wenigstens aufrichtig. Dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und so kann Gott mit ihm weiterkommen. Und am Schluss von Daniel 4, da hat Nebukadnezar ja in so herrlichen Tönen Gott gerühmt, dass Ströter in seiner Auslegung fragte, obwohl jeder, der sich Christ nennt, auch überzeugt ist von dem, was da ein Nebukadnezar, der neu bekehrte heidnische König, aus seinem Munde von sich gab, über den Gott, der nach seinem freien Willen Macht mit den Heerscharen im Himmel und mit den Menschen auf Erden, und niemand ist da, der ihm irgendwie dreinreden kann, obwohl alle Christen so viel Glauben hätten wie der neu bekehrte heidnische König. Freilich rühmt er noch nicht des Lammes Blut, das war noch nicht geflossen, aber er rühmt Gott, der die Stolzen zu erniedrigen vermag und so mit ihnen fertig wird und sich erweist als der eine einzige Herr. Das zweite Reich ist dann ein doppeltes Reich. Daniel 2, Brust und Arme von Silber. Wir haben zwei Arme, ein doppeltes Reich, Medo-Persien. Und in Daniel 7, da haben wir dieses zweite Reich gekennzeichnet durch einen gefräßigen Bären mit einer schier unersättlichen Ländergier. Das ist kein Vegetarier, friss, viel Fleisch, wird ihm gesagt. Und auch dieser Bär, der richtet sich auf einer Seite auf, das heißt, eine Schulter ist höher als die andere Schulter. Persien kam höher als Medien, soll dadurch ausgedrückt werden. Ein gefährliches, gefräßiges Tier, und es ist gefährlich, sich mit diesem Bären anzulegen. Das hätte sich vielleicht der Iraker auch erstmal überlegen sollen, als er vor etwa 7 Jahren diesen Krieg mit Iran vom Zaune brach. Auch in der Gegenwart ist Persien ein gefährlicher Gegner. Persischer Nationalismus und jetzt auch noch islamischer Fanatismus, das gibt eine gefährliche Mischung. Dieser gefräßige Bär, der denkt ja nicht dran, klein beizugeben. Und wir sind gespannt, wohin diese Entwicklungen da noch führen werden. Drittes Reich, das meine ich jetzt nicht im Sinne Hitlers, sondern im Sinne der göttlichen Prophetie. Drittes Reich ist das Reich Alexanders des Großen. Des jugendlichen Alexander, der in einem schier unglaublichen Geschwindigkeit sich bis nach Indien hin die Reiche damals unterwarf und weinte, als es nichts mehr zu erobern gab, in einem 13-jährigen einzigartigen Eroberungsfeldzug. Bauch und Lenden von Erz, oder aber in Kapitel 7 der Panther oder Pardel mit 4 Vogelflügel. Die Zahl 4 weist dann schon hin auf die 4 Diadochenstaaten, die nach Alexander kamen. Das bunte Fell des Pardels weist hin auf die bunt gemischten griechischen Völkerheere des Alexander, und die Geschwindigkeit des Pardels weist hin auf die Geschwindigkeit seiner Eroberungen. Dann kommt das vierte Reich, und das wird ganz besonders hervorgehoben. Da wird ausdrücklich betont in Daniel 7, das ist verschieden von den anderen. Das ist ein ganz besonderes Reich. Nach seiner Wucht, nach seiner Festigkeit, nach seiner Mächtigkeit und nach seiner langen Dauer nimmt das Römische Reich eine Sonderstellung ein. In Gottes Augen gibt es keine 5 oder 6 Reiche. Hier stehen auch nicht die Supermächte unserer Tage im Blickfeld. In Gottes Augen gibt es 4 Reiche. Und so hat der bekannte Bibelschullehrer Erich Sauer von Wiedenest in einem seiner Bücher die Dauer des römischen Weltreiches kühn angegeben mit 201 oder 133 vor Christus bis zur Wiederkunft Christi. Römisches Reich einschließlich seiner Nachfolgestaaten. Römisches Reich, das sich bis in die Gegenwart auswirkt. Römisches Recht, römischer Militarismus, römische Verträge, die EG, Nachfolgestaaten des Römischen Reiches. Und bei diesem vierten Reich, da sehen wir in Daniel 2, das wird ein geteiltes Reich, denn wir haben zwei Beine, Ostrom, Westrom, und dann haben wir 10 Zehen. Bei dem römischen Weltreich geht es also in der göttlich-biblischen Schau in der Reihenfolge 1, 2, 10. Ein Reich, dann zwei, Ostrom, Westrom, ein geteiltes Reich und dann schließlich unten angekommen bei den Füßen ein endzeitlicher 10-Staaten-Bund. Und wenn es so weit ist, dann ist die Wiederkunft Christi nahe vor der Tür. Viele, auch Wolfgang Jugel, denken bei diesem endzeitlichen 10-Staaten-Bund an die EG, an die Europäische Gemeinschaft. Sie werden sagen, das sind aber 12 im Moment. Ja, das sind 12. Aber Wolfgang Jugel schrieb schon vor Jahren, die Zahl mag ein wenig pendeln zwischen 10 und 12 und 8 und 11 und 13 und 9. Es gibt da unsichere Kantonisten, die auch wieder abspringen können. Es wird sich am Schluss einpendeln, ein 10-Staaten-Bund. Andere sehen es ein klein wenig anders, so zum Beispiel Gerhard Meyer, Tübingen, in seiner großen, gründlichen Daniel-Auslegung, Wuppertaler Studienbibel, Altes Testament. Er denkt nicht nur streng an die EG, sondern auch darüber hinaus, zieht sogar Russland mit in Betracht. Nachfolgestaaten des Römischen Reiches, geprägt von römischer Kultur, Ostrom, Westrom. Wolfgang Jugel schrieb auch mal in Gnade und Herrlichkeit eine Skizze dieses Standbildes und er schrieb dann dazu, man sollte das ja wirklich eigentlich lesen, man sollte das ja wirklich eigentlich abonnieren. Der Paulus Verlag freut sich. Also, Wolfgang Jugel schrieb damals zu Daniel 2 in einem Artikel, da hat er eine Skizze von diesem Standbild gezeichnet und sagt, das ist natürlich nicht maßstabgetreu, dieses Männlein, was ich da gemalt habe. Wenn das maßstabgetreu wäre, dann müsste ich natürlich die Beine gummiartig verlängert zeichnen. Denn während Babylon, Medo-Persien, Griechenland ein, zwei Jahrhundert währte und dann schon wieder vom nächsten Reich abgelöst wurde, da geht ja nun diese Dauer des Römischen Reiches bis in die heutige Zeit, Nachfolgestaaten in die Jahrtausende, bis zur Wiederkunft Christi, circa zwei Jahrtausende. Da müsste ich also die Beine gummiartig verlängert zeichnen. Man könnte wirklich die Frage stellen, warum fehlt denn eigentlich in dieser Prophetie, warum fehlen da alle näheren Angaben über die letzten, sagen wir mal, 1500 Jahre? Da ist doch auch so manches passiert. Da gab es da auch Könige und Kaiser und Völkerwanderungen und Kreuzzüge und Kriege, alles Mögliche. Warum fehlt das hier? Warum wird das 4. bis 19. Jahrhundert beinahe ausgeklammert? Ist das so unwichtig für Gott? Warum fehlt die gesamte Kirchengeschichte? Ja, das fehlt alles. Man könnte antworten, das zählt in Gottes Augen alles zum Römischen Reich. Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation. Aber ich weiß noch eine andere Antwort. Die Zeit der Gemeinde steht als solche nicht im Blickfeld alttestamentlicher Prophetie. Die Zeit der Gemeinde steht nicht im Blickfeld alttestamentlicher Prophetie. Deshalb finden wir immer wieder in den Propheten einen Sprung über die Zeit der Gemeinde hinweg, von den Tagen des Messias im Fleisch zur Wiederkunft Christi. Den Sprung könnte ich Ihnen nachweisen auch in Daniel 9. Den Sprung gibt es in Daniel 2, in Daniel 7, in Daniel 8, in Daniel 9. Auf einmal ist der Prophet in der Endzeit beim Antichristen und beim wiederkommenden Christus, nachdem er gerade noch geredet hat von den damaligen Weltreichen, wird ja in Daniel das Kreuz Jesu Christi erwähnt. Einmal in Daniel 9, Daniel 9, Vers 26, das Kreuz Jesu Christi. Der Messias wird weggetan werden und nichts haben. Sprung in die Endzeit. Also aus dem Grunde, weil die Zeit der Gemeinde nicht im Blickfeld alttestamentlicher Prophetie steht. Und dann kommt im Neuen Testament Paulus. Und dann sagt uns Paulus als der Lehrer der Nationen, mir ist es gegeben, die Dinge zu verkündigen, die Gott in seinem Herzen verschwiegen hat seit Äonen und Generationen. Römer 16, 25 und 26, Kolosser 1, Vers 26, Epheser 3, 3 bis 6,
Da beteuert das Paulus immer wieder, was Gott in seinem Herzen hatte, was er längst wusste, aber was er verschwiegen hat von Äonen und Generationen, das hat er jetzt durch mich offenbart, nämlich dass jetzt die Zeit der Gemeinde ist des Leibes Christi. Verschwiegen im Alten Testament, das können Sie zwar mit Arthur Muhl symbolisch angedeutet finden, die Gemeinde, aber in klaren Worten ausgesprochen nirgends. Gott kann schweigen, er kann Dinge, die ihn zutiefst in seinem Herzen bewegen und die seine Liebe zutiefst betreffen. Denn was liebt er mehr als die Gemeinde des Leibes seines Sohnes der Liebe? Darüber kann er schweigen, wir Menschen nicht. Wenn wir zueinander sagen, du, ich weiß was, über den und über die, aber bitte sag's nur nicht weiter in der Gemeinde Gottes. Das geht am schnellsten, das geht am schnellsten. Die Flüsterpropaganda, einer sagt's dem anderen unter dem Siegel der Verschwiegenheit, aber sag's bitte nicht weiter, das sage ich nur dir. Das weiß im Nu die ganze Gemeinde. Gott kann schweigen über Äonen und Generationen. Und so sagt auch der Herr Jesus, Johannes 16:12, ich habe euch noch viel zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht tragen. Gott offenbart und sagt alles zu seiner Zeit. Das also als Erklärung, warum wir diesen Sprung in die Endzeit immer wieder haben. Nun wird uns in Daniel 7 noch gesagt, dass da also in der letzten Zeit 10 Hörner sind und dass dann noch ein kleines Horn hochkommt. Nebenbei bemerkt, dass Daniel 2 und Daniel 7 parallel laufen, dass die einzelnen Reiche einander entsprechen, diese 4 Reiche, finden wir immer wieder bestätigt, auch beim 4. Reich. Das 4. Reich ist nach Daniel 2 Eisen und das Eisen finden wir auch beim 4. Reich in Daniel 7, Vers 7, die eisernen Zähne. Das 4. Reich läuft in Daniel 2 in einen Zehnerbund aus, 10 Zehen an den Füßen. Und diese 10-Zahl haben wir auch in Daniel 7, Vers 7 in Gestalt von 10 Hörnern. Häupter sind bei Daniel und Offenbarung nacheinander auftretende Herrscher. Hörner sind gleichzeitig vorhandene Herrscher. 10 Hörner, gleichzeitig vorhandene, getreue Satelliten des Tieres. Endzeitlicher Zehnerclub. Daniel 2, Daniel 7, Offenbarung 17. Hörner sind ein Symbol für Stoßkraft und Macht. Und so entsprechen die 10 Hörner den 10 Zehen. Aber da kommt nun plötzlich ein 11. kleines Horn, Daniel 7, Vers 8. Das wächst zwischen den 10 empor. Zu einer Zeit, wo ein endzeitlicher 10-Staaten-Bund da ist, sei das nun die EG, die wieder auf 10 schrumpft, oder sei es noch etwas anders als die EG, mit Einschluss anderer Länder auch noch. Jedenfalls bildet sich in der Endzeit ein 10er-Club heraus und dann kommt ein 11. hoch, ein kleines Horn. Von diesem kleinen Horn spricht auch Daniel 8. Dieses kleine Horn ist ein Senkrechtstarter, das kommt schnell geschwind hoch. Siegend und auf das er siegte, sagt Offenbarung 6. Und Daniel 8 spricht auch von dem kleinen Horn, Daniel 8, Vers 9 und Vers 10. Das wird stark werden und Erstaunliches zu Wege bringen. Es ist niemand anders als der sogenannte Antichrist und letzte Herrscher der Welt, ehe Jesus kommt. Daniel 8, 9 und 10, auch der Sprung in die Endzeit. Und aus dem einen von ihnen kam ein kleines Horn hervor und es wurde ausnehmend groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde, gegen Israel. Und es wurde groß bis zum Heere des Himmels und es warf von dem Heere und von den Sternen zur Erde nieder und zertrat sie. Da fragt man sich heute wirklich, ob auch Daniel 8, Vers 10 zu jenen Bibelworten gehört, wo die Leute sagen, ach, das kann man niemals wörtlich nehmen, das gibt's ja nicht zu den Sternen. Das gibt's ja nicht. Wie oft hat man von manchen Worten der Offenbarung gesagt, naja, das kann man nicht wörtlich nehmen. Ein Krieg, wo ein Drittel der Menschen oder ein Viertel umkommen, das gibt's doch nicht. Oder das Bild eines Menschen wird auf der ganzen Erde geschaut, das gibt's doch nicht. Heute weiß man, das ist eine Kleinigkeit im Satellitenfernsehen. Vielleicht ist auch Daniel 8, Vers 10 ein solches Wort und ich könnte mir denken, dass zur Zeit des Antichristen die Weltraumfahrt einen erstaunlichen Aufschwung erleben wird. Man rechnet damit, dass man in ein paar Jahren auf den Mars einmal eine Fahrt unternimmt. Das kann man einem Menschenleben noch unterbringen. aber natürlich nicht aus dem Sonnensystem heraus. Und doch habe ich in gewissen Büchern gelesen, dass Forscher und Wissenschaftler ernstlich annehmen, wir werden es eines Tages lösen, wir werden es lösen, mit annähernder Lichtgeschwindigkeit, mit Photonengeschwindigkeit unser Weltsystem hier, unser Sonnensystem zu verlassen und in andere Sonnensysteme oder gar Milchstraßen einzudringen. Ob dann, wenn die wieder zurückkommen, hier die Erde ein paar Millionen älter ist, darüber will ich mich jetzt nicht äußern. Das geht dann schon ins Science-Fiction über. Jedenfalls, er greift bis zu den Sternen. Er greift bis nach den Sternen. Ob das nun die Jupitermonde und Saturn oder was ist, oder gar außerhalb unseres Sonnensystems. Ich meine, das haben wir auch wörtlich zu nehmen. Ich könnte mir das denken. Wie ein Hitler, der zunächst so ein Verachteter war, so ist auch der Antichrist zunächst ein Verachteter. Und in Daniel 11, Vers 21 ist auch von diesem Antichristen die Rede. Und an seiner Stadt wird ein Verachteter aufstehen, auf dem man nicht die Würde des Königtums legen wird. So schreibt Joachim Fest in seiner Hitlerbiografie, dass es eben Hitler im Ersten Weltkrieg nur zum Gefreiten brachte, weil nämlich seine Vorgesetzten keine entsprechenden Führerqualitäten entdecken konnten, um ihn auch nur zum Unteroffizier zu machen. Als aber der Geist der Dämonie und des Hasses in ihn fuhr, da wurde er zum Herrn von Deutschland und ganz Europa. So ist auch der Antichrist einer, ein kleiner Verachteter. Ach, was will dann der? Ein kleines Horn, das aber groß wird und zum Herrn der Welt für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, wie schon in Daniel 7 gesagt wird. Und die Offenbarung sagt es noch deutlicher, 42 Monate, 1260 Tage. Ihr Lieben, ich möchte aber jetzt gegen Ende noch etwas Wichtigeres kurz bezeugen dürfen. Wir wollen gegen Ende der Stunde nun noch in Daniel 7 unseren Blick richten auf Gott und seinen Sohn und nicht bloß auf gräuliche Tiergestalten blicken. Wir sehen in den Tagen dieses kleinen Hornes, da geht dann die Geschichte dieser Welt und der Reiche der Welt zu Ende. Das Gericht kommt. Und wir haben in unseren Tagen den Eindruck, haben Sie denn auch, ich habe ihn öfter, unsere Welt wird in zunehmendem Maße gerichtsreif. Es schreit geradezu nach göttlichen Gerichten. Ich verstehe gut, dass der Gott eine Seuche wie AIDS kommen lässt. Ich sage ja nicht, dass ich Schadenfreude habe, aber ich verstehe es, dass Gott sagt, so geht es mit dieser Welt nicht weiter, wo meine Normen frech und bewusst außer Kraft gesetzt werden. Einmal kommt das Gericht, nicht bloß AIDS, sondern das Gericht. Jesus Christus kommt wieder, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Hier nun in Daniel 7 ist vom Gericht über die Lebenden die Rede, vom Völkergericht. Ich lese Daniel 7, Vers 9 und folgende. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte oder ein Hochbetagter sich setzte. Machen wir da bitte keinen Denkfehler. Wenn Gott hier genannt wird, der Alte an Tagen oder der Hochbetagte, stellen wir uns nicht einen Greis vor, der nicht mehr so ganz klar ist und noch mühsam einen Schritt vor den anderen setzt und der hält dann doch so ein bisschen Gericht. Gott wird nur so genannt, weil unsere Sprachgefäße ja nicht ausreichen, um seine Unendlichkeit zu beschreiben. Yahweh Jehovah, ohne Anfang, ohne Ende. Er ist der wirklich Unendliche, Unveränderliche, ohne Anfang, ohne Ende, hochbetagt, aber mit jugendlicher Kraft und Frische. Und nun wird das Gericht gehalten. Wir haben hier eine Beschreibung Gottes, die erinnert an die Beschreibung Jesu in Offenbarung 1, aber hier geht es auf den Vater. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm, die himmlischen Heerscharen. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan. Das erinnert an Offenbarung 20, 11 bis 15, Weltgericht über alle Toten. Aber es ist nicht dasselbe, sondern das Gericht über die Lebenden, das Völkergericht, wenn Jesus wiederkommt, wie es auch beschrieben ist im letzten Joel-Kapitel oder in Matthäus 25, 31 bis 46.
Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, welche das Horn redete, und ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brande des Feuers übergeben wurde. Vers 13 und 14. Da haben wir nun etwas Besonderes im Alten Testament, Daniel 7, 13 und 14, gehört zu den wenigen Stellen, prüfen Sie es mal nach, es gibt nicht viele, nur wenige Stellen im Alten Testament, wo wir Vater und Sohn als getrennte Personen, als zwei Personen vor uns sehen. Das ist zum Beispiel noch der Fall in Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und noch einige wenige andere Psalmstellen. Aber häufig kommt es nicht vor. Hier haben wir den Vater und den Sohn. Daniel 7, Vers 13. Ich schaute in Gesicht in der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Die Wolken des Himmels sind nicht unsere Regenwolken. Das ist kein Wetterbericht hier, sondern Jehova fährt auf schneller Wolke. Das Transportmittel Gottes. Und eines Menschen Sohn, dieser Ausdruck, den wir 81 Mal im Neuen Testament haben, wie Heinrich Langenberg sagt, immer wieder bezeichnet sich Jesus als des Menschen Sohn. Dieser Ausdruck will keineswegs sagen, ich bin auch nur ein Mensch, sondern das ist ein Würdename für den, dem vom Vater die Weltherrschaft nun verliehen wird. Arthur Muhl geht so weit, dass er sagt, wenn der Mensch geschaffen ist, im Bilde Gottes, ein Abbild Gottes, dann ist Gott eigentlich der Originaltyp des Menschen, der wahre Mensch. Und so sagt Jesus, ich bin der Sohn des Menschen. Der wahre Mensch, sehet welch ein Mensch, sehet der Mensch, hieß es auch, als Jesus vor Pilatus stand. Des Menschen Sohn und zugleich natürlich Gottes Sohn. Und er kam zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Wie gesagt, 81 Mal nennt sich der Herr Jesus selber Sohn des Menschen im Neuen Testament. Und das ist immer eine Beziehung auf Daniel 7, 13. Ich bin der, der vor den Vater gebracht wird und aus seiner Hand die Weltherrschaft empfängt. Vergleiche Offenbarung 5, wo er aus der Rechten des Vaters dieses Büchlein empfängt, das ihm Vollmacht verleiht zum Gericht, und zur Herrschaft über die Völker. Lesen wir mal zwei solcher Stellen bei Matthäus, wo sich Jesus als der Menschensohn bezeichnet. Matthäus 24, Vers 30. Von seiner Wiederkunft, nicht zur Gemeinde, sondern zu Israel und der Völkerwelt. Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, nämlich Israels. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Auf den Wolken des Himmels wird der Menschensohn vor den Vater gebracht, empfängt von ihm die Königswürde, Macht und Herrschaft, um sie nun auszuüben, und dann kommt er mit den Wolken des Himmels wieder. Vorher schon wurde ihm die Gemeinde auf Wolken entgegengerückt in die Luft. Dann lesen wir noch aus Matthäus 25. Matthäus 25, das Völkergericht, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Throne der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Ihr Lieben, dieser Text in Matthäus 25, ab Vers 31, wird oftmals missverstanden. Hier geht es doch nicht darum, die Frommen von der bösen Welt zu scheiden. Hier geht es nicht darum, die Gemeinde und die Welt voneinander zu trennen. Die Gemeinde ist doch da schon längst beim Herrn. Und der Text sagt ja, die Nationen wird da voneinander scheiden. Die Gemeinde ist zu jenem Zeitpunkt längst vorher schon zum Herrn emporgerückt worden. Er kommt ja mit seiner Gemeinde dann wieder, um die Nationen voneinander zu scheiden. Und da wird darüber entschieden, wer darf in das nun beginnende Reich hineinkommen, um dort von Israel missioniert zu werden und zum Glauben an Jesus zu kommen. Die sind nicht gläubig, sondern das sind Menschen, die nach den Kriterien der Seligpreisungen Eingang finden dürfen. So wie in den Seligpreisungen, so geht es auch in Matthäus 25, 31 bis 46 nicht darum, wer war gläubig, wer war gerechtfertigt durch des Lammes Blut. Das ist das Kriterium für uns, für die Glaubenden, für die Gemeinde. Wer gehört zur Gemeinde und wird ihm emporgerückt in der Entrückung? Hier geht es um eine ganz andere Frage. Wer darf ins Reich mit hinein? Karl Geyer pflegte zu sagen, alle Antisemiten und Atheisten werden vorher ausgeschieden. Diejenigen dürfen hinein, die barmherzig waren, die verfolgt waren, die hungerten und dürsteten nach der Gerechtigkeit. Wir machen oft den Fehler, dass wir sagen, wir sind die Frommen und draußen ist die Welt und die kommen alle in die Verdammnis. Nein, nein, so leicht und so einfach ist nicht. Auch in der Welt gibt es sehr unterschiedliche Menschen, barmherzige und unbarmherzige, Verfolger und Verfolgte. Solche, die mit Ernst suchen nach wahrem Leben, aber es auf Erden nie finden, weil an ihrem Ort kein gläubiger Verkündiger zeitlebens zu finden war. Solche, die suchten, Römer 2, Vers 7 und 8, nach Ehre, Unvergänglichkeit. Sie hungerten und dürsteten nach der Gerechtigkeit und dann liefen sie halt doch zum Franz Alt, weil sie nichts anderes zu finden wussten und zu den Grünen oder was weiß ich, wo sie hinliefen. Aber sie fanden nicht, aber sie suchten und sie meinten es ernst. Sie dürfen hinein in das Reich der 1000 Jahre, wo dann das Wort Gottes ausgeht von Jerusalem, Jesaja 2, 1 bis 4. Also es geht hier gar nicht um die Frage des Glaubens und der Seligkeit. Denn da sind wir uns doch alle einig, niemand wird selig, weil er einen Krankenbesuch gemacht hat und weil er da gute Werke tat und weil er da in der Hitlerzeit einen Juden versteckt hat. Aber das sind die Dinge, um die es hier geht. In Matthäus 25, ich war krank und ihr habt mich besucht, ich war im Gefängnis und so weiter und so weiter. Dadurch wird man nicht selig. Sonst könnten wir die ganze paulinische Rechtfertigungslehre durchstreichen. Dadurch wird man nicht selig, dadurch wird man nicht entrückt, dadurch wird man nicht Glied der Gemeinde. Aber das sind diejenigen aus der Welt, die dann, wenn dieses Reich beginnt, hineinkommen dürfen. Alle Atheisten und Antisemiten bleiben draußen. Ein letzter Gedanke, ihr Lieben, und dann bin ich am Schluss. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich ein paar Minuten zu lange mache. Das kommt halt davon, wenn man fasziniert ist vom prophetischen Wort. Eine letzte Frage noch, 2, 3 Minuten. Wo kommen denn wir nun vor in Daniel 7? Wir möchten ja schließlich auch vorkommen. Ja, da habe ich mir einen roten Punkt gemacht. Wir kommen vor in Daniel 7, Vers 18. Christus wird ja nicht alleine herrschen und regieren, sondern er hat solche, die mit ihm herrschen und regieren. Daniel 7, Vers 18. Aber die Heiligen der höchsten Örter werden das Reich empfangen und werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Sicher haben wir hier auch an die Heiligen aus Israel zu denken. Aber neutestamentlich geschaut dürfen wir hier auch an die Gemeinde denken. Sie ist berufen nach 2. Timotheus 2, 11 bis 13. Mit Christus königlich zu herrschen, die Gemeinde. Und die Gemeinde wird mit ihm richten, die Gemeinde wird mit ihm herrschen. 1. Korinther 6, Vers 2. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Bruder Karl Geyer, den ich in meiner Jugend hörte und werde seine Dienste nie vergessen, er hat auch öfter hingewiesen in dem Zusammenhang auf Offenbarung 18, Vers 20. Beim Gericht über Babylon heißt es, sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. Euer Urteil, keine einsamen Entschlüsse Gottes, die Heiligen wirken mit beim Gericht und bei der königlichen Herrschaft. Ich kam mal als junger Mann nach Stuttgart zu Bruder Karl Geyer. Es war ein vollmächtiger Bruder, ein älterer Bruder mit Würde und ein Verleger. Oh, ich dachte, was wird er nun alles mich fragen? Ich war gerade 20 Jahre oder ein bisschen drüber hinaus und stattdessen stellte er mich gleich an die Arbeit. Du Heinz, da ist ein Manuskript, das könntest du mal durchsehen. Da scheint mir, da müsste man noch ein bisschen ändern. Der Bruder schreibt zu abrupt, da musst du ein paar Verbindungslinien machen. Stellte mich gleich an die Arbeit. Und das ist mir ein Bild geworden, ihr Lieben, wenn wir mal droben sind beim Herrn. Wir haben vielleicht alle noch einen Restangst im Herzen und denken, oh Herr, wenn ich dann droben bin bei dir nach der Entrückung, wirst du wieder anfangen von meiner Sündengeschichte zu reden, wirst du sagen, da und da, was hast du da alles falsch gemacht? Und da werden wir sehr verwundert sein, wenn der große Gott und Herr stattdessen uns an die Arbeit stellt und etwas sagt, du Fritz oder Caroline,
Schau mal da unten, Welthauptstadt Babylon. Was meinst du denn, was für ein Gericht wäre angemessen, um mit denen fertig zu werden?
Wir sollen mit ihm richten, wir sollen mit ihm herrschen. Dazu sind die Heiligen der höchsten Örter berufen. Und wenn wir hinaufkommen in der Entrückung, dann sind wir die Heiligen der höchsten Örter dann auch äußerlich. Heilig aber heißt, dass man ihm gehört, dass man ihm geweiht ist. Verkrampfen wir uns nicht, machen wir keine eigene Heiligung. Heilig heißt, ihm geweiht. Und darauf kommt letztlich alles an, dass wir verbindlich dem Herrn gehören. Ich denke, es ist klar geworden, wie reich das prophetische Wort ist und ich hoffe, Ihnen ein bisschen Appetit gemacht zu haben. Und wir kommen auch vor in Daniel 7, wenn wir zu diesen Heiligen des Herrn gehören dürfen. Amen.